Guten Tag, verehrte Damen und Herren, Sie hören heute den Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Ich bin Matthias Nutzon, Richter am Arbeitsgericht Saarland und wünsche Ihnen viel, viel Spaß und viele tolle Informationen mit dem Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 81 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Heute mit dem Thema Best of BAG. Ausschussfristen und Abgeltungsklauseln sinnvoll, wenn sie wirksam sind. Ein freundliches Moin aus dem wechselhaften Hamburg.
Dem kann ich mich nur anschließen. Auch von mir, Jens Buchwald, ein herzliches Moin aus dem Herzen Hamburgs.
Heute habe ich schon gearbeitet und am Fenster gesessen und es war wirklich alles vorhanden. Also von Sonnenschein, von Regen, von Hagel und Schnee. Also sehr beeindruckend hier in Hamburg. Es wird wieder alles aufgefahren, natürlich nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt und damit für Arbeitsrecht für Arbeitgeber. Das haben übrigens auch HörerInnen gemacht in Nepal und in El Salvador. Und wir sagen Dank an dieser Stelle an Claudia Wegener, die uns geschrieben hat. Vielen Dank, Herr Dr. Scharf. Ich verfolge Ihren Podcast regelmäßig und bin schon sehr gespannt auf die neue Episode. Ja, vielen, vielen Dank an Sie, Frau Wegener. Und dann hat uns noch Markus von Jan geschrieben. Ihr Podcast ist großartig und begleitet mich täglich. Vielen Dank dafür und natürlich freuen wir uns auch darüber. Jetzt zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und zwar einem Thema, das in der Praxis oft unterschätzt wird, für euch als Arbeitgeber aber enorme finanzielle Auswirkungen haben kann, Ausschlussfristen und Erledigungsklauseln. Und ich sag's direkt vorweg, wer hier sauber arbeitet, spart im Zweifel richtig Geld. Wer hier Fehler macht, der zahlt, und zwar oft Jahre später. Fangen wir mit den Ausschlussfristen an. Was steckt dahinter? Ausschlussfristen. Häufig auch Verfallfristen genannt, die regeln, dass Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis innerhalb einer bestimmten Frist geltend gemacht werden müssen. Passiert das nicht, sind sie weg, und zwar endgültig. Das betrifft zum Beispiel Überstundenvergütung, Bonusansprüche, Prämien, aber auch Urlaubsabgeltung oder Schadenersatzansprüche. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, diese Fristen gelten grundsätzlich für beide Seiten, also nicht nur für ArbeitnehmerInnen, sondern auch für euch als Arbeitgeber. Typischerweise sehen Arbeitsverträge zweistufige Ausschlussfristen vor. Das bedeutet, in der ersten Stufe muss der Anspruch innerhalb einer bestimmten Frist, häufig sind das 3 Monate, in Textform geltend gemacht werden. Und in der zweiten Stufe muss der Anspruch, wenn er abgelehnt wird, innerhalb einer weiteren Frist gerichtlich geltend gemacht werden. Wenn nur eine dieser Fristen versäumt wird, dann ist der Anspruch weg. Das klingt erstmal sehr arbeitgeberfreundlich und das ist es auch, wenn die Klausel wirksam ist. Und genau hier liegt die größte Fehlerquelle in der Praxis. Denn Ausschlussfristen unterliegen der AGB-Kontrolle und das heißt, eure Klauseln müssen transparent, verständlich und rechtlich sauber formuliert sein. Kommen wir zum zweiten Teil, den Erledigungsklauseln. Die spielen vor allem bei Aufhebungsverträgen oder bei gerichtlichen Vergleichen eine Rolle. Eine typische Formulierung lautet, mit Erfüllung dieser Vereinbarung sind alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis erledigt. Klingt einfach? Ist juristisch aber hochspannend. Denn auch hier stellt sich die Frage, was genau ist eigentlich erledigt? Grundsätzlich gilt, Erledigungsklauseln können weitreichend sein. Sie erfassen oft alle bekannten und auch unbekannten Ansprüche. Also auch solche, an die am Zeitpunkt des Vertragsschlusses niemand gedacht hat. Für euch als Arbeitgeber ist das in der Regel zunächst einmal positiv. Ihr schafft damit Rechtsfrieden nach dem Motto, was erledigt ist, das kommt nicht mehr zurück. Aber auch hier gibt es Grenzen und genau darüber sprechen wir jetzt noch einmal vertieft gemeinsam mit einem Richter am Arbeitsgericht. Und ich verspreche euch, da kommen einige spannende Einblicke aus der Praxis. Hierfür haben wir einen Interviewgast, ich will mal sagen einen Freund unseres Podcasts, den ihr schon aus mehreren Folgen kennt. Ihr hört gleich Matthias Notzon, Richter am Arbeitsgericht Saarland. Nach seinem Studium war er zuerst als Anwalt und dann als Staatsanwalt tätig. Und seit 2009 ist er Arbeitsrichter. Herr Notzon ist darüber hinaus seit über 10 Jahren als Referent im Arbeitsrecht für Inhouse-Schulungen, für Webinare und als Vorsitzender von Einigungsstellen und auch als Autor tätig. Wenn ihr euch an Herrn Notzon wenden wollt, zum Beispiel wegen eines Seminars oder ähnlichen, dann stelle ich euch die E-Mail-Adresse in die Folgenbeschreibung. An der Stelle kann ich nur sagen, herzlich willkommen bei Notson.
Guten Tag, verehrte Kollegen, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen.
Ja, starten wir rein. Was ist denn aus Sicht des BAG der zentrale Zweck von Ausschlussklauseln und wo zieht die Rechtsprechung heute die Grenze zwischen zulässiger Vertragsgestaltung und unzulässiger Benachteiligung von ArbeitnehmerInnen?
Der zentrale Zweck von Ausschlussklauseln liegt darin, dass Rechtsfrieden und Rechtssicherheit hergestellt werden soll. Das Arbeitsverhältnis selbst ist sehr schnelllebig und vor dem Hintergrund denken wir an die Frage, ob Überstunden geleistet worden sind. Darüber wird dann gestritten oder ob Aufwendungen, ob Spesen angefallen sind. Das sind alles Dinge, die, wenn es länger in der Zukunft liegt und man wieder in die Vergangenheit sozusagen forensisch reisen muss, Beweisprobleme bietet und natürlich dadurch eine gewisse Planungssicherheit für beide Seiten, sowohl für den Arbeitgeber, der sich sicher sein kann, der Arbeitnehmende muss zeitnah Ansprüche geltend machen. Und natürlich auch für den Arbeitnehmenden, dass er weiß, da kommt jetzt nichts mehr hinterher, dass der Arbeitgeber, was weiß ich, für die Vergangenheit auch noch Rückforderungsansprüche und Ähnliches stellen soll. Damit wir diese Rechtssicherheit, diesen Rechtsfrieden haben oder gerade weil das so geschaffen wird durch die Ausschlussklauseln, zieht natürlich die Rechtsprechung allen voran das BAG klare Grenzen, dann wenn wir, ja, unzulässige Benachteiligung des Arbeitnehmenden haben. Hier spricht man natürlich auf die AGB-Kontrolle an, weil diese Ausschlussklauseln in Arbeitsverträgen natürlich der AGB-Kontrolle unterliegen. Und allen voran immer zwei Punkte. Ganz wichtig ist natürlich hier einmal, dass diese Regelungen transparent sein müssen. Das heißt, es muss klar und deutlich sein, was damit gemeint ist. Und für den Arbeitnehmenden muss klar sein, was hier auf ihn zukommt. Das ist das Standardmantra in der Vertragsgestaltung. Und gesetzliche Grenzen, das heißt unverzichtbare Ansprüche, allen voran Mindestlohn, Vorsatzhaftung, betriebliche Altersversorgung, unverfallbare Ansprüche, die können nicht durch diese Klauseln erfasst werden. Und da komme ich später dazu, müssen die auch ausgenommen werden, sonst wäre das dann unangemessen belastend, genauso unangemessen kurze Fristen. Das heißt, so im Wesentlichen haben wir vier Punkte, die wichtig sind, die wir beachten müssen. Erstens die Mindestdauer, es darf nicht zu kurz sein. Zweitens, es darf nicht einseitig nur sozusagen Ansprüche des Arbeitnehmenden ausschließen. Und wir haben dann eben auch noch gewisse Formvorgaben sowie diese zwingenden gesetzlichen Regelungen. Wenn wir uns das kurz anschauen, heißt das also erstens Mindestdauer. Das BAG sagt, wenn wir keine tariflichen Ausschlussklauseln haben, dort darf es dann auch weniger sein als 3 Monate. Darf eine Ausschlussklausel 3 Monate nicht unterschreiten. Und das gilt für beide Stufen. Ausschlussklauseln können wir einstufig oder zweistufig gestalten. Einstufig würde heißen, dass zunächst Ansprüche nach Fälligkeit binnen 3 Monaten gegenüber der Gegenseite geltend gemacht werden müssen. Und dann zweite Stufe wäre, wenn wir dann noch verlangen, dass nach unerfolgreicher Geltendmachung, also sprich nach Ablehnung dann durch die Gegenseite, wiederum in der zweiten Stufe binnen 3 Wochen Klage bei Gericht erhoben werden muss. Also diese beiden Stufen haben wir und das muss dann mindestens 3 Monate sein, wenn wir keinen Tarifvertrag haben. Einseitige Ausschlussklauseln unwirksam, hier allen voran eine BAG-Entscheidung noch aus 2019, auf die ich verweisen kann, 16.10.2019, 4 AZR 66 aus 18. Wo das BAG ganz klar sagt, würde man nur einseitig Ansprüche des Arbeitnehmenden ausschließen, wäre das unangemessen, diesen benachteiligend und unwirksam. Zur Form gab es eine Neuerung. Wir haben da seit dem 01.10.2016 den Paragraph 309 Nummer 13b im BGB, der bei einseitigen Erklärungen des Arbeitnehmenden strengere Formen als die Textform ausschließt und verbietet. Soll heißen, in solchen Ausschlussklauseln darf es nicht mehr die klassische alte Formulierung geben, müssen schriftlich geltend gemacht werden. Also es darf keine Schriftform begehrt werden, sondern Textform. Also das heißt, auch via E-Mail beispielsweise müssen Dinge geltend gemacht werden. Strengere Form als Textform wäre unzulässig. Und auch hier Achtung, das führte dann zur Unwirksamkeit der Klausel in Gänze. Und schließlich die zwingenden gesetzlichen Regelungen. Da haben wir insbesondere 2 große, nämlich einmal Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, die müssen auf jeden Fall ausgenommen werden. Das ist eine relativ olle Kiste, hat das BAG schon relativ früh entschieden. Da haben wir auch wiederum die Folge, dass dies zur Gesamtnichtigkeit der Ausschlussklausel führt. Gleiches haben wir auch beim Mindestlohn, zu dem wir aber später noch kommen. Hier auch klar, wir haben immer wieder Ansprüche, die Kraft Gesetz Ausschlussfristen ausgenommen sind. Und deshalb gibt das BAG da unter anderem einen Tipp in seiner Entscheidung vom 18.09.2018. Aktenzeichen war hier 9 AZR 162 aus 18, wo es sagt, naja, wenn dann zumindest mal so eine allgemeine Klausel drin ist, dass Ansprüche nicht umfasst sind, die Kraft Gesetz der vereinbarten Ausschlussfrist entzogen ist, dass das ausreicht. Das ist so ein bisschen die Allgemeinklausel, die man immer nach hinten bringt, aber natürlich immer noch wichtig, dass man explizit den Mindestlohn ausnimmt.
So, von mir nur eine ganz kurze ergänzende Anmerkung zu dieser Antwort. Da das Wort Transparenz hier mehrfach auftauchte, nur eine kurze Einordnung von meiner Seite. Das Transparenzgebot, wo versteckt sich das denn eigentlich? Ja, es ist in § 307 Absatz 1 Satz 2 BGB geregelt. Dort findet sich die kurze, knappe Regelung. Eine unangemessene Benachteiligung kann sich auch daraus ergeben, dass die Bestimmung nicht klar und verständlich ist. Was bedeutet das jetzt genau? Also, eine solche Ausschlussfristenregelung sollte im Rahmen eines eigenen Paragraphen aufgeführt werden. Sie sollte eine eigene Überschrift haben und sollte textlich hervorgehoben werden. In dem Zusammenhang ist auch davon abzuraten, dass zum Beispiel eine Ausschlussfristenklausel beispielsweise unter der Überschrift Sonstiges auftaucht.
Ja, kommen wir zur Frage 2. In einer Entscheidung im Jahr 2021 hat sich das Bundesarbeitsgericht zum Thema unerlaubte Handlung und ihr Verhältnis zu Ausschlussklauseln geäußert. Worum ging es denn in dem Fall, Herr Notzon, und was sind die wesentlichen Punkte der Entscheidung und was folgt daraus für die Praxis?
Die unerlaubte Handlung, die muss ausgenommen werden. Davon hatte ich eben schon gesprochen, gerade in dieser Entscheidung aus 21 des BAG, die Sie da gerade genannt haben. Da ging es auch darum, es ging eben um Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung. Und das Bundesarbeitsgericht hat sich darauf dann entschieden, dass Ausschlussklauseln solche Ansprüche grundsätzlich nicht erfassen dürfen. Das ist so ein bisschen der Hauptpunkt. Das heißt, fehlt eine ausdrückliche Herausnahme für Vorsatz, aber auch für die grobe Fahrlässigkeit, ist die gesamte Klausel, so das BAG, wegen intransparent unwirksam. Das heißt also, hier war immer so ein bisschen die Frage, ja, wie verhalten wir uns da, wenn dann doch auch Schadensersatzansprüche noch irgendwie nachgeschoben werden können. Und da hat das BAG ganz klar gesagt, nee, also da haben wir einen Ausschluss. Es bezieht sich da auf die Regelung in § 202 Absatz 1 BGB, also greift da so ein bisschen in den Verjährungsbereich rein, wo wir ja auch Einschränkungen haben im Bereich der Vorsatzhaftung. Und da, es wäre sozusagen unbillig, wenn hier vorsätzlicher unerlaubter Handlung, also nehmen wir den Fall an, der Arbeitnehmende hätte da auch zum Beispiel einen Arbeitszeitbetrug begangen oder hätte wirklich eine Schädigung vorgenommen, hätte Vermögensschäden hier absichtlich verursacht, dass das dann umfasst wäre von der Ausschlussklausel. Das wäre unbillig. So weit reicht also der Arbeitnehmerschutz nicht. Weitere klarstellende Entscheidungen gab es dann aber auch nochmal in der Folge, wo es das auch nochmal so ein bisschen dargestellt hat, auch gerade den Bezug auf die Vorsatzhaftung. Eine Entscheidung, die ich da noch zitieren möchte, das war ein Jahr vorher und dann springen wir noch ein Jahr danach. Das war die Entscheidung des BAG vom 26.11.2020, 8 AZR 58 aus 20, wo es dann nochmal, auch wenn Sie sich die Orientierungssätze dort anschauen, haben wir so eine schöne Benchmark, was es da alles zu beachten gibt. Und da haben Sie natürlich ganz klar nochmal auf diesen § 202 Absatz 1 BGB Bezug genommen, wonach die Verjährung bei Haftung wegen Vorsatz nicht im Voraus durch Rechtsgeschäft erleichtert werden kann. Und das verbiete so das BAG auch Vereinbarungen, nicht nur Vereinbarungen über die Verjährung, sondern das gelte auch bei Ausschlussfristen, die sich auf die Vorsatzhaftung beziehen. Und die Folge, die ist dann tatsächlich nach 134 BGB die Nichtigkeit. Das heißt also, Ausschlussklauseln, die auch Ansprüche wegen einer vorsätzlichen Vertragsverletzung oder vorsätzlich unerlaubten Handlung erfassen würden, seien nichtig, so das BRG, fallen also komplett weg. Und dann noch eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, die auch so ein bisschen raus nochmal Benchmark zieht für mich. Das ist die, das Bundesarbeitsgericht ein Jahr später nach der 21er Entscheidung im Jahre 22. Das war BRG vom 24.05.2022, 9 AZR 461 aus 21. Da finde ich, hat das BRG allein die Orientierungssätze, wenn Sie sich die anschauen, die ich Ihnen jetzt mal so ein bisschen durchgehe, stellt das BRG wunderbar dar, was es eigentlich so haben möchte in Ausschlussklauseln oder nicht. So während nach, so mal sagen wir nach dieser Geschichte Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, wäre die Frage, ja, was machen wir dann mit Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, die wir im Paragraf 309 Nummer 7 A BGB haben. Und da sagt das Bundesarbeitsgericht, der 9. Senat in dieser Entscheidung, das führt nicht zur Unwirksamkeit, wenn wir das nicht mit ausgenommen haben. Also anders als die Vorsatzhaftung müssen wir dazu nicht sagen. Ich habe das immer optional, in, wenn ich über die Vertragsgestaltung referiere, in meiner Musterklausel drin, in eckigen Klammern. Also kann man reinnehmen, muss man nicht. Das ist immer so ein bisschen natürlich der Punkt, alles, was ich nicht muss, sollte ich vielleicht besser draußen lassen, aber ich kann es auch klarstellend reinnehmen. Aber das führt jedenfalls nicht dazu, dass die Klausel unwirksam ist. Also es zeigt mit dem Starter der Entscheidung über die unerlaubte Handlung, dass wir gerade bei solchen Ansprüchen doch noch viel Differenzierungspotenzial haben und man hier einfach sehr, sehr vorsichtig sein muss beim Abfassen von Ausschlussklauseln.
Ja, schön. Dann kommen wir weiter zur dritten Frage. Das Bundesarbeitsgericht, das hat ja entschieden, dass Ausschlussklauseln Mindestlohnansprüche nicht erfassen dürfen. Warum reicht es nicht aus, wenn Arbeitgeber eigentlich keinen Mindestlohn ausschließen wollen, sondern das ausdrücklich regeln müssen?
Ja, der Mindestlohn und die Frage, was machen wir damit oder wie wirkt sich das Ganze aus? Ich hatte es schon geteasert oben in den ersten Fragen. Da haben wir eine generelle Unwirksamkeit seit dieser großen Neuerung, die das BAG da für sich entworfen hat. Das BAG verlangt hier, dass Mindestlohnansprüche ausdrücklich ausgenommen werden. Das heißt also eine Klausel, die jetzt nicht klarstellt, dass diese Ansprüche ausgenommen sind, die sind also insgesamt unwirksam. Ich sagte ja oben schon so ein bisschen den Tipp mit dieser allgemeinen Klausel, dass man so am Ende immer schreiben sollte, dass Ansprüche, die kraft Gesetz ausgeschlossen sind, von der wirksamen, von dem Geltungsbereich ausgenommen sind. Gleichwohl würde ich MILOG immer reinschreiben, also sei es in Klammern oder auch nochmal ausdrücklich, insbesondere Mindestlohnansprüche, das ist ganz klar. Das BRG sagt hier, Paragraf 3, Satz 1 MILOG, danach sind explizit diese Erstreckung auf Ausschlussfristen, sind Mindestlohnansprüche ausgenommen. Und das ist zwingendes Recht. Das heißt also, der Arbeitnehmende muss klar erkennen können, dass der Mindestlohn nicht verfallen kann. Das ist so ein wenig das BAG-Mantra. Das heißt, das hat man doch eigentlich nicht gemeint und es geht ja dann doch hier um andere Dinge, spielte da keine Rolle. Das ist so ein bisschen das große Problem in der Rechtsprechung, in der Vertragsgestaltung und dann in der AGB-Rechtsprechung. Wir haben ganz viele Punkte, wo das BAG sagt, ja, spielt dann in dem Moment keine Wirkung, wir haben eine Teilunwirksamkeit und plötzlich fliegt einem da die komplette Klausel um die Ohren. Ja, denken wir an die Vorsatzhaftung zum Beispiel. Da ist man sehr, sehr rabiat manchmal in den Senaten, da muss man schon aufpassen. Und die Betonung war ganz klar durch das BAG, insbesondere, was haben wir da, Entscheidungen, zum Beispiel 18.09.2018, 9 AZR 162 aus 18 oder 26.11.2020, 8 AZR 58 aus 20. Danach sagt das BAG ganz klar, fehlt eine ausdrückliche Herausnahme von Ansprüchen aus dem Mindestlohngesetz. Hat das die Gesamtunwirksamkeit der Ausschlussklausel zur Folge, sodass diese Ausschlussfristen, die wir da drin haben, für keinen Anspruch aus dem Arbeitsverhältnis greifen. Allerdings, so ein kleiner Tipp oder was weiß ich, Achtung an der Stelle, das gilt nur für Neuverträge, die nach dem 31.12.2014 geschlossen wurden. Das heißt, in älteren Arbeitsverträgen führte die fehlende Herausnahme von Ansprüchen aus dem Mindestlohngesetz lediglich zur Teilunwirksamkeit. Das heißt, die Klausel entfaltet eben dann insoweit für Mindestlohnansprüche keine Anwendung. Da natürlich ganz wichtig, also wir haben ja das Nachweisgesetz mittlerweile, die Novellierung im Jahre 2022, sodass da häufig neue Verträge gemacht worden sind, wo man dann also darauf achten musste. Aber ansonsten empfiehlt sich natürlich generell für neue Verträge eine einheitliche Regelung, ausdrücklich auch das MILOG reinschreiben und dann unten drunter diesen Zusatz, dass Ansprüche des Arbeitnehmenden nicht von der Ausschlussfrist umfasst sind, die Kraft Gesetzes einer vereinbarten Ausschlussfrist entzogen sind. Das war sozusagen dieser Tipp aus der BAG-Entscheidung. Zum Thema Neuvertrag noch ein Tipp, da will ich noch auf eine Entscheidung des BAG hinweisen, und zwar 4 AZR 244 aus 14. Wir Juristinnen und Juristen neigen immer dazu, wenn wir dann nochmal neue Verträge machen oder punktuell einen Aspekt ändern, was weiß ich, es wird jetzt plötzlich Homeoffice vereinbart, das war vorher nicht so, oder wir haben irgendwie eine neue Zahlung oder ähnliches und die übrigen Vertragsbedingungen bleiben bestehen, dann neigen wir immer dazu, in diesem Teil Mini-Neuvertrag, so will ich sagen, indem wir sagen, Folgendes ändert sich jetzt, unten immer wieder den Satz reinzuschreiben, den lese ich eigentlich standardmäßig. Im Übrigen wird auf den Arbeitsvertrag vom verwiesen, im Übrigen gelten die bisherigen arbeitsvertraglichen Bedingungen, wie mit Vertrag vom, Sie kennen diese Regelungen. Und da hat das BAG in dieser Entscheidung sich mit dieser Frage, ist das jetzt ein Altfall, Neufall? Sie haben ja eben schon gehört, da haben wir sowohl bei der Textform die Altfallproblematik, aber wir haben sie hier auch bei dem Mindestlohn. Und damit wir dann noch einen Altvertrag haben, das will man dann ja in dem Moment, wäre es eben wichtig, dass wenn eine neue Regelung, Teile neue Regelung zu einem bestimmten Punkt gemacht wird, dass sie dann ausdrücklich nur diese Arbeitsbedingungen, um die es da geht, ändern und nicht noch so ein Annexverweis auf alles andere, sondern einfach schreiben, dass folgender Punkt oder folgende Arbeitsbedingungen neu vereinbart wird. Und dann kommt das und das war's. Mit freundlichen Grüßen, beide unterschreiben, Ende Gelände. Aber nicht noch darauf verweisen, weil das BAG hat sich die Frage gestellt, ist das jetzt vielleicht ein kompletter Neuvertrag mit der Folge, dass Altfallrechtsprechung nicht gilt, oder aber ist das doch ein Altvertrag? Und da hat es gesagt, natürlich kommt es immer noch so ein bisschen drumherum auf die Formulierungen an, aber diese Formulierung im Übrigen wird auf den verwiesen, könne durchaus ein Indiz dafür sein, dass man hier den Altvertrag nicht belassen will, sondern alles auf eine neue Regelung, auf neue Füße stellen möchte. Also Sie merken, wehe dem, der da aufpasst und vielleicht dann doch nicht zu viel schreibt an dieser Stelle.
Ja, das war ja ein spannender Hinweis. Kommen wir dann noch zur Frage 4. Welche Anforderungen stellt denn die Rechtsprechung an Abgeltungsklauseln? Also wir wechseln ein bisschen das Thema. Abgeltungsklauseln in Aufhebungsverträgen, damit sie tatsächlich alle Ansprüche erfassen? Und wo sehen Sie hier aus richterlicher Sicht die größten Risiken für Arbeitgeber?
Abgeltungsklauseln, das ist jetzt nochmal eine andere Baustelle, so will ich sagen, als die Ausschlussklauseln, die wir haben. Die Abgeltungsklauseln, die kommen ja einmal auch im, sagen wir mal, gerichtlichen Vergleich genauso vor, wie sie im außergerichtlichen Vergleich vorkommen. Dazu später dann noch im Detail. Wir haben auch hier natürlich nochmal eine Rechtssicherheit. Es soll klargestellt werden, dass es das war, dass darüber hinaus jetzt nichts mehr kommt. Das heißt, wenn man sich ja zum Aufhebungsvertrag bewogen hat, beidseitig natürlich, dann will man natürlich hier eine Klarheit haben, diese Rechtssicherheit, Rechtsfrieden, wie wir es eben bei den Ausschlussklauseln auch schon vom BAG gehört haben. Das heißt aber, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Wir sind ja hier gerade in diesen Aufhebungsverträgen, die wir also außerhalb des Gerichtssaals haben, sind wir in den Vertragsgestaltungsaspekten wieder. Das heißt, auch bei einmaliger Verwendung, wir wissen, der Arbeitnehmende ist Verbraucher, müssen wir also AGB anwenden. Das heißt, klar, umfassend, transparent. Das ist so das Dauermantra, das wir uns immer wieder sagen müssen. Der Arbeitnehmende muss ganz klar wissen, was auf ihn zukommt. Und wir dürfen natürlich wiederum keine unzulässigen Ansprüche, das ist im Prinzip so ein bisschen das Gesagte, was ich eben hatte, so mit den Ausschlussklauseln gilt da auch so ein bisschen Copy and Paste. Wir müssen also auf zwingende gesetzliche Regelungen aufpassen und wir sind bei der Vertragsgestaltung. Es darf natürlich nicht überraschend sein. Also der Kühlschrank, der irgendwo auch noch zwischendurch verkauft wird oder sowas. Das heißt, was sind so die Dauerrisiken, Unklarheiten und unklare Formulierungen, vielleicht sogar Widersprüchlichkeiten? Da stellen sich dann sofort dem Richter, der Richterin die Nackenhaare hoch, wenn man das liest. Dann Verstöße gegen zwingendes Recht, was also ausdrücklich unverfallbar ist oder ähnliches. Gerade Thema betriebliche Altersversorgung, ganz wichtig, unverfallbare Aspekte müssen da ausgenommen werden. Ja, und generell fehlende Dokumentation. Weil, und das ist so ein bisschen das Grundproblem, will ich eine Entscheidung des BAG erläutern vom 31. Januar 23. Das war der 9. Senat, 9 AZR 465 aus 20. Der sagt nämlich, welche Rechtsqualität, das heißt auch welchen Umfang eine vertragliche Abrede, zum Beispiel ein Aufhebungsvertrag und damit zusammenhängend eine Abgeltungsklausel, hat, und demzufolge dann gegenseitige Ansprüche bestehen, muss man durch Auslegung ermitteln, so das BAG. Das heißt, der Wille der Parteien, diese Rechtsbeziehung zu bereinigen, kann unterschiedlich erfolgen, so das BAG. Das heißt also, wenn ich das alles so ein bisschen nehme, je konkreter das Ganze ist, je konkreter man schreibt, dass aus dem und der Richtung keine Ansprüche bestehen. Wenn wir verschiedene haben, denken wir an Dienstwagen, denken wir an Erfindungen, denken wir an Spesen und Ähnliches. Wenn man auch diese Bereiche abklappert und ausdrückliche Regelungen hier macht, dann ist man da auf der ja relativ sicheren Seite. Soll man heißen, dass das BAG einen das Ganze nicht um die Ohren haut und nur sagt, das war rein deklaratorisch. Damit hat man nicht konstitutiv begründen, konkret oder durch einen Erlassvertrag darauf verzichtet. Das heißt, je unkonkreter, umso mehr ist noch mit drin, je konkreter, umso mehr ist mit drin. Das ist so ein bisschen der Punkt. Was aber immer geht, und das ist der Turbo-Tipp eigentlich für alles, Thema Tatsachenvergleich, zulässiger Tatsachenvergleich. Wenn man also sagt, da besteht eine objektive, subjektive Ungewissheit über die tatsächlichen Voraussetzungen. Und wenn man das dann durch ein gegenseitiges Nachgeben ausräumt, dann hat man hier die Chance, auch solche Ansprüche mitzuerfassen. Das meinte ich eben so ein bisschen mit dem, was Sie konkret haben, schreiben Sie das auch rein. Dann nochmal klar, auch hier Mindesturlaubsansprüche sind unverfallbar, genauso wie der Mindestlohn kann man eigentlich gleichsetzen. Der Mindesturlaub, das ist so ein bisschen der BAG-Aspekt generell, darauf kann ich nicht verzichten. Anders, das wissen wir mittlerweile, wenn wir am Ende des Arbeitsverhältnisses sind und dann auf den Abgeltungsanspruch verzichtet wird. Das funktioniert, aber der Aufhebungsvertrag wäre ja noch im Arbeitsverhältnis abgeschlossen und konstitutiv würde er das Arbeitsverhältnis beenden. Da müssen wir aufpassen, das funktioniert so nicht. Das heißt, allgemeine Geltungsklauseln in diesen Aufhebungsverträgen, die sind eben ganz, ganz schwierig. Aber auch hier nochmal wichtig, wir haben ja beim Aufhebungsvertrag auch hier nochmal die Schriftform. Auch hier, wenn wir im unmittelbar zeitlichen, sachlichen Zusammenhang mit dem Ausspruch der Kündigung haben, auch hier immer nochmal an die Schriftform denken. Auch beim Abwicklungsvertrag würde ich immer den 126 BGB wahren und beidseitig das Ding unterschreiben lassen. Und ganz klar, Finger weg hier von Digitalität. Bei aller Liebe zur digitaler Gestaltung immer hier unterschreiben lassen. Der formale Verzicht auf Erhebung einer Kündigungsschutzklage, so das BAG, ohne Gegenleistung, stellt wiederum eine unangemessene Benachteiligung dar. Da muss man also aufpassen. Achtung nochmal, wenn wir die außerordentliche Kündigung im Raum haben, soll heißen der Aufhebungsvertrag zur Vermeidung einer außerordentlichen Kündigung, weil wir haben da immer Anfechtungsrisiken. Das heißt also, wenn Sie sagen, da ist ein schwerwiegender Aspekt, muss man schauen, muss man immer aufpassen, wenn man den Arbeitnehmenden hier zum Aufhebungsvertrag bringt, immer dran denken, da kann vielleicht nochmal die Anfechtung irgendwo drohen, so ein wenig. Was die Verzichtserklärung generell betrifft, muss immer auch eine Konkretisierung ausdrücklich sein, also so eine allgemeine, ich erkläre hier aus Anlass der Beendigung, habe ich keine Ansprüche mehr, Punkt. Das reicht nicht aus, da muss ich das schon klarstellen. Denken Sie da an diese differenzierende Rechtsprechung des BAG. Das heißt, ich will resümieren hier, das große Mantra muss wirklich sein, ausdrücklich bei Aufhebungsverträgen darauf achten, wenn wir wirklich eine saubere Abgeltungsklausel haben wollen, sollte man ganz gezielt die verschiedenen Ansprüche, die da sind, sich notieren und die wirklich durchgehen. Thema auch Dokumentation, vielleicht noch ein Protokoll fertigen von dem Gespräch und am besten eben die auch in den Aufhebungsvertrag reinschreiben, um da klarzustellen, dass auch genau über die Ansprüche gesprochen wurde, Realvergleich oder vielleicht sogar Erlassvertrag, darüber dann Einigkeit erzielt wurde, dass es die nicht gibt. Und achten Sie so ein bisschen drauf auf unangemessene Benachteiligungen.
Ja, da kommen wir auch schon zur letzten Frage. Herr Notzon, unterscheiden sich Abgeltungsklauseln in arbeitsgerichtlichen Vergleichen eigentlich von denen in Aufhebungsverträgen? Und worauf sollten Arbeitgeber bei der Formulierung und dem Zeitpunkt des Vergleiches besonders achten?
Dann last but not least, ja, ich sagte eben schon, wir müssen so ein bisschen differenzieren. Die Abgeltungsklausel im Aufhebungsvertrag, da haben wir natürlich einen Vertrag, der der AGB-Kontrolle unterliegt. Das heißt, die außergerichtlichen Dinge, die unterliegen der AGB-Kontrolle, arbeitsgerichtliche Vergleiche eben gerade nicht. § 310 Absatz 4 Satz 1 BGB. Das heißt also, Vergleiche bieten schon eine höhere Rechtssicherheit, da sie gerichtlich protokollisiert sind. Aber gleichwohl, Achtung auch hier, dass man auch natürlich keine kurzen, damit der Rechtsstreit erledigt, damit alle Ansprüche erledigt, sondern dass man wirklich umfassend alles aufnimmt, man zumindest mal diese große Formulierung drin hat, dass sämtliche, über das, was man gerade geregelt hat, sämtliche wechselseitigen Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und dessen Beendigung, sieht wie dem Rechtsgrund, ob bekannt oder unbekannt, erledigt sind. Dann nochmal die Zusätze, Urlaubsansprüche, Natura gewährt, genommen, zum Thema Dienstwagen, Betriebsrente. Alle einzelnen Punkte, die man da noch hat, sollte man regeln. Wenn es dann Streitpunkt gab über Entgeltfortzahlungsansprüche, wenn es Ansprüche nach Annahme verschiedene, würde ich auch da mal darauf achten, dass das immer ganz klar aufgenommen sind. Das heißt, auch hier klare, formulierte, umfassende Erledigungsklausel. Und man schaut sich den Zeitpunkt des Vergleichs an. Wo sind wir hier? Thema war ja auch der Urlaub. BAG sagt ja, im Bestehenden kann ich gar nicht. Ich kann es nur danach. Also auch hier drauf achten, wann schließe ich denn den Vergleich? Wenn ich natürlich damit überhaupt beende, kann ich es nicht. Wenn ich aber eine Kündigung habe, die Kündigungsfrist ist abgelaufen, wir sind irgendwann im Güte- im Kammertermin, der liegt zeitlich hinter dem Beendigungszeitpunkt, den man da im Vergleich festschreibt, dann kann ich natürlich zum Thema Urlaub lockerer und entspannter sein. Es bietet sich natürlich aber immer so ein Realvergleich auch an. Urlaub natura gewährt, genommen, keine Ansprüche mehr da. Das heißt also klarstellen. Und in den Aufhebungsverträgen, da haben wir eben die Rechtsprechung nochmal zur Vertragsgestaltung, also AGB-Problematik haben wir da dann klar, umfassend, transparent, auch müssen wir natürlich aufpassen, Thema Diskriminierung, AGG, Thema Maßregelung, auch da aufpassen, dass gewisse Regelungen auch vielleicht zeitlich entzerrt sind, damit man nicht den Eindruck erweckt, hier hat jemand Rechte geltend gemacht und schwupps, am nächsten Tag bekam er einen Aufhebungsvertrag, was weiß ich, er wollte mehr Lohn und am nächsten Tag liegt der Aufhebungsvertrag auf dem Platt. Da geht auch nochmal so ein bisschen der Hinweis zur Dokumentation, die Entwicklung muss sich da schon auch klar ergeben lassen, damit man hier nicht wegen der Schwerbehinderung diskriminieren will oder man wegen der eine Maßregelung vornehmen will, wegen einer berechtigten Handlung des Arbeitnehmenden, um da schon klar eine Differenzierung vorzunehmen. Und da gilt natürlich, sie verwenden häufig wahrscheinlich auch Muster, da kann ich nur an die Kollegen abgeben, aus dem fernen Hamburg, regelmäßige Vertragsupdates sind da sicherlich wichtig und richtig, verehrte Kollegen.
Diesen freundlichen Hinweis, den nehme ich natürlich sofort auf. Wir bieten euch an, Arbeitsverträge zu erstellen oder zu überarbeiten, inklusive natürlich auch der Ausschlussfristen. Und außerdem beraten und vertreten wir auch beim Abschluss von Aufhebungsverträgen und natürlich auch bei der Vertretung vor dem Arbeitsgericht. Wenn ihr hier Bedarf habt, dann kommt gerne auf uns zu. Unsere E-Mail-Adressen, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und dann noch eine letzte Anmerkung zu dem, was Herr Notzon gerade gesagt hat. Ein weiterer wesentlicher Unterschied von Erledigungsklauseln in Aufhebungsverträgen und in gerichtlichen Vergleichen ist, dass nach § 3 Satz 2 Mindestlohngesetz ArbeitnehmerInnen in gerichtlichen Vergleichen auf bereits entstandene Mindestlohnansprüche verzichten können. In Aufhebungsverträgen wäre eine solche Regelung unwirksam. So, das soll es jetzt aber auch wirklich gewesen sein. Vielen lieben Dank, Herr Notzon, dass Sie heute wieder dabei waren.
Wie immer, vielen, vielen Dank. Ich freue mich immer, wenn ich auch einfach mal verbalisieren kann, was ich normalerweise so darstelle im Gerichtssaal oder aber in Schulungen. Macht mir immer sehr viel Spaß, hier im Podcast mitzuarbeiten, den ich auch nach wie vor sehr, sehr begrüße. Jede Information auch der Arbeitgeberseite hilft uns natürlich auch später, um auch in Prozessen gute Regelungen zu finden. Und wenn im HR-Bereich gut gearbeitet wird, dann ist das auch natürlich für das Gerichtsverfahren, aber auch für den Arbeitnehmenden eine gute und wichtige Sache. Also ganz klar von mir ein weiter so und immer wieder gerne bin ich bei Ihnen. Tschüss.
Ja, das war es dann auch für heute. Wir hoffen wie immer, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Lasst gerne eine super Bewertung da und folgt uns und empfehlt uns weiter. Die nächste Folge, die könnt ihr am 13. April hören. Thema: Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Da drin sprechen wir über die Beschäftigung von älteren ArbeitnehmerInnen und RentnerInnen. Schreibt uns, wenn ihr zu diesem Thema Fragen habt, die wir in der Folge beantworten sollen. Unsere E-Mail-Adresse findet ihr in der Folgenbeschreibung. So, nun zeigt sich Hamburg wieder von der schönsten Seite. Die Sonne scheint hier in unser Podcast-Studio. Also sonnige Grüße aus Hamburg, bis zum nächsten Mal.
Und auch von mir ganz herzliche Grüße, natürlich insbesondere ins Saarland. Auf bald!